Wundersames. Das ist etwas, das wird eigentlich immer wieder gesucht, überall, besonders auch an vielen Orten, viele Dinge werden gesucht. Wo ist etwas Schönes? Wo ist etwas Wunderbares? Wo ist etwas, wo man sagen kann, oh, wow, dass der oder die das kann, das sind Dinge, die würde ich auch gern können, ich kann sie aber nicht. Wenn man ins Fernsehen schaut, da gibt es ganz viele solche Dinge, wo danach geschaut wird, wo ist denn der Wow-Effekt? Wo, es wird da geschaut, wer ist der Schönste? Wer singt am besten? Wer kann am besten kochen? Wer kann noch mehr? Wer hat ganz außergewöhnliche Talente, wo dann einfach alle anderen sagen, dass das möglich ist, da staune ich. Und das nächste Mal, da ist dann dieses Level gesetzt. Da soll dann noch gesteigert werden, weil das andere, das hat man ja schon gesehen. Und daher halt eben die Superlative mit Superstar, mit Topmodel, mit all diesen Sachen. Ich frage mich da nur immer, wohin das gehen soll. Weil irgendwann ist ein Limit erreicht, irgendwann kann es ja nicht mehr weitergehen. Denn wenn man es weiterspinnen würde, bis so ans Limit, müsste man sagen, eigentlich suchen Sie da jemanden, der singen kann, tanzen kann, gleichzeitig noch die Steuererklärung ausfüllt, kocht, Rätsel noch löst, so à la Millionär und das eben alles gleichzeitig. Das ist klar, das geht nicht. Das kann kein Mensch machen. Es gibt's nicht. Wobei, es war da einer, der hat alle Kategorien oder der sprengt alle Kategorien. Alle Rahmen, die wir uns gesetzt haben, sind da weg und vorüber. Von ihm wird beschrieben in der Offenbarung 1, 9 bis 20. Wir lesen diese Verse zusammen. Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte in der Bedrängnis, in der Königsherrschaft und im standhaften Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses für Jesus. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme, laut wie eine Posaune. Sie sprach, schreib das, was du siehst, in ein Buch und schick es an die 7 Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Da wandte ich mich um, weil ich die Stimme erblicken wollte, die zu mir sprach. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchter einen gleich einem Menschensohn. Er war bekleidet mit einem Gewand bis auf die Füße und um die Brust trug er einen Gürtel aus Gold. Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee und seine Augen wie Feuerflammen. Seine Beine glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme war wie das Rauschen von Wassermassen. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne aus seinem Mund, und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Gesicht leuchtete wie die machtvoll strahlende Sonne. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Schreib auf, was du gesehen hast, was ist und was danach geschehen wird. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf meiner rechten Hand gesehen hast, und der 7 goldenen Leuchter ist, die 7 Sterne sind die Engel der 7 Gemeinden, und die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Johannes ist da wirklich diese ganz spezielle Person begegnet. Und zwar war das nicht nur einfach ein Gedankenkonstrukt, sondern es war wirklich eine ganz reale Erscheinung. Denn Diese Erscheinung, die hat sich ihm bemerkbar gemacht. Der eine hat sich ihm bemerkbar gemacht mit einer kraftvollen Stimme, die auf der einen Seite Neugier erweckt, aber auf der anderen Seite auch Furcht auslöst. Also schaut Johannes und sieht da eine Person, die einem Menschensohn gleich ist. Also, ganz klar, Jesus Christus. Wieso wird jetzt aber Jesus da beschrieben mit einem Menschensohn? Gleich oder ähnlich sein? Jesus war doch ganz Mensch. Ja, das stimmt. Und das ist so. Aber er war mehr. Er ist der Erhabene. Er ist der König. Er ist der Erste der neuen Kreatur, wie es in anderen Bibelstellen heißt. Er ist der Erste von der neuen Schöpfung. Das ist diese Aussage, beziehungsweise halt eben das Gleich zeigt aus, Jesus ist mehr. Was ist denn jetzt so speziell, dass Johannes, oder was macht jetzt das Spezielle so aus? Da hat Johannes ein paar außergewöhnliche Dinge genannt. Das erste ist die Kleidung, die da erzählt wird. Ein langes Gewand, welches bis zu den Füßen reicht. Ist das ungewöhnlich? Vielleicht für uns her gesehen schon. Also wenn ein Mann da mit einem Gewand kommt, das bis zu den Füßen reicht, das sieht man im Alltag draußen nicht. Wenn da jemand rumläuft, so, da wird man auch schauen, was macht jetzt der? Damit wir das jetzt besser verstehen können, brauchen wir da auch andere Bibelstellen. Eine Bibelstelle, die uns einen Hinweis gibt, ist in Markus 12,38. Und Jesus lehrte sie und sprach zu ihnen: Seht euch vor den Schriftgelehrten, die gerne in langen Gewändern gehen und lassen sich auf dem Markt grüßen. Das lange Gewand ist als ein Zeichen für die Schriftgelehrten, für die, die gebildet sind in der Schrift drin, halt besonders auch für die Priester. Der Hohepriester, der hat ein prachtvolles Gewand an, welches bis zu den Füßen reicht. Und der Menschensohn hat jetzt auch so ein Gewand. Es zeigt also aus, er, der Menschensohn, Jesus, ist der Hohepriester von Gott. Aber nicht nur, denn es wird ja auch von einem goldenen Gurt geschrieben. Und dieser Goldgurt war unter anderem, auf der einen Seite hat auch der Hohepriester sowas, aber auch der König hatte einen goldenen Gurt an seiner Kleidung. Und so wird eigentlich aufgezeigt, mit der Kleidung, dass Jesus der königliche Hohepriester ist oder der hohepriesterliche König. In ihm vereinen sich die beiden Dinge, wie es auch im Alten Testament in Daniel 10,5 so beschrieben wird, von diesem hohepriesterlichen König. Da steht in Daniel 10,5: Siehe, da stand ein Mann, der hatte leinene Kleider an und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie ein Türkis, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helles, glattes Kupfer und seine Rede war wie ein großes Brausen. Man merkt bei diesem Text, man könnte fast denken, also jetzt hat der Johannes oder der Daniel voneinander abgeschrieben. Wahrscheinlich wären die in der Schule nebeneinander gesessen, haben voneinander gespickt oder miteinander die Aufgaben gemacht. Aber das sind Jahrhunderte dazwischen. Es ist als eine Beschreibung von Jesus. Und Jesus vereint jetzt eben diese zwei Funktionen von König und Priester. Etwas, was bis dahin nicht gegangen ist, was ganz klar getrennt war, was auseinandergehalten werden musste. Der eine war der König, der andere war der Priester. Aber in ihm, in Jesus, sind sie beide vereint. Und sie sind ihm von Gott gegeben, diese Ämter. Jesus ist nun König. Und nicht mehr ein Diener. Er hat jetzt nun nicht mehr einen Leinenschurz an, wie er ihn zum Beispiel anhatte bei der Fußwaschung. obwohl er immer noch der gleiche ist und auch gleich auch für uns da ist. Aber er ist jetzt der König. Das nächste spannende Zeichen, welches Johannes da aufgezählt hat, sind die Haare, die weiß sind wie Wolle. Das ist ein Zeichen dafür, dass er, Jesus, wirklich der Sohn von Gott ist. Denn mit den genau gleichen Worten hat Daniel in 7,9 Gott beschrieben. Er sagt da in Daniel 7,9, ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder lodern das Feuer. Und von ihm ging aus ein langer feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Daniel beschreibt das mit den genau gleichen Worten Gott. Es wird also angezeigt, Jesus ist wirklich der Sohn von Gott. Und er hat auch das Richteramt. Er kann ein Urteil sprechen. Er kann darüber entscheiden, über Leben und Tod. Denn Jesus, er sieht in uns hinein. Er kennt uns. Er kennt unsere Fehlerhaftigkeit. Er kennt unsere Fehler. Und daher auch die Betonung auf Augen wie Feuerflammen. Diese Augen wie Feuerflammen, das hat so etwas für uns, würde man es wahrscheinlich in der heutigen Zeit sagen, mit Röntgenaugen. Er sieht in uns hinein. Er weiß, wie es in uns drin aussieht. Und in seinem Feuer wird alles aufgedeckt. Christus durchforscht uns bis in unsere hintersten Ecken hinein. Er weiß es, wie wir es meinen. Und so tritt Jesus auf in der Herrlichkeit als der Herrliche, der zu uns gekommen ist und sein Reich bei uns aufrichtet. Er hat schon Gottes Königreich angetreten. Und deswegen liegt auch die Betonung auf den goldenen Füßen, auf den goldenen Beinen, dass er halt eben das Reich einnimmt. So kann man sich ja nicht vorstellen, wie bei einer Lavaglut. Nichts kann ihm widerstehen. Wenn Lava fließt, die bahnt sich ihren Weg, bis sie an ihrem Ziel ist. Und wenn etwas dazwischen ist, das wird mitgenommen. Vor Jesus muss er alles Ungerechte, also weichen. Es wird aufgedeckt. Alles Sündhafte verbrennt. Und vor seinem Antlitz gibt es keinen verdeckten Winkel. Jesus tritt auf. Und er tritt auf mit einer gewaltigen Stimme, nicht flüsternd oder heimlich, sondern klar und nicht zu übertönen. Seine Stimme ist so klar wie Wassermassen. Wenn man da mal beim Wasserfall war, dann weiß man, wie laut das Wasser sein kann, wie man dann eigentlich sich schon, je näher man ist, anschreien muss, um nur noch den anderen zu verstehen. Selbst wenn man zu Hause ist, und das Wasser aufdreht, merkt man schon, wie der Geräuschpegel steigt. So ist halt eben das Wasser sehr laut. Und die Stimme von Jesus ist auch so laut. Zusätzlich ist sie aber so durchdringend wie eine Posaune. Wenn man Posaune spielt oder mit Posaunenbläsern mal zu tun hat, dann weiß man, dass eine Posaune wirklich laut ist und durchdringend. Nicht umsonst werden ja auch die Posaunen meistens im freien Lauf oder im freien draußen beim Gottesdienst oder sonst gespielt und nicht im Raum drin. Beim Raum, wenn da einer mal ein bisschen stärker reinbläst, würden sich alle die Ohren zuhalten. Und so ist auch die Stimme von Jesus. Es ist wie so ein lauter, durchdringender Ton, der ganz klar ist. Und dem man sich auch nicht entziehen kann. Das ist nicht verwunderlich, dass vor diesem gewaltigen Anblick vor dem Licht, vor dieser Schönheit und Erhabenheit und vor seiner Stimme, dass da Angst aufkommt, dass man in Bange verfällt. Denn wenn er einem begegnet, dass man dann wie tot umfällt. Denn in seinem Licht wird klar, ich bin fehlerhaft. Ich kann nicht bestehen, vor ihm muss ich vergehen. Wie es auch immer wieder in der Bibel drin so schön heißt, wenn einer Gott begegnet ist oder dann halt dem erhöhten Jesus begegnet ist, ich bin sündhaft, ich muss vergehen. Und erst wenn Gott dann sagt, du sollst bestehen, dann geht's. Aber wem begegnet jetzt da nicht Jesus? Da gibt uns in Johannes der Hinweis mit den 7 Leuchtern, wo er, der Menschensohn, in der Mitte ist. Der Schluss hat uns ja gesagt, die Leuchter, das sind die Gemeinden. Aber sind jetzt da nur diese 7 Gemeinden, die aufgezählt wurden, wie Ephesus, Laodicea, Philadelphia und die Gemeinden gemeint? Aus meiner Sicht nicht. Denn die Zahl 7, die ist eine Zahl für die Vollkommenheit. Also stehen diese 7 Gemeinden für alle Gemeinden von Jesus Christus. Also auch für unsere Gemeinde. Auch für uns. Christus ist begegnet also uns. Er zeigt sich uns in seiner Herrlichkeit. Er zeigt sich uns nicht nur, sondern er hat uns in seiner Hand. In seiner rechten Hand. Da in seiner Hand drin sind wir geborgen. In seiner starken Hand. Wir stehen unter dem Schutz von Jesus. Und er tröstet uns sogar. Er gibt uns da nicht nur irgendwie einen Schutzring rings um uns um, eine Stadtmauer oder sowas, sondern er ist bei uns dabei und kümmert sich um uns. Und da, wo wir ihn brauchen, tröstet er uns, er nimmt uns sogar die Angst. Dass wir uns nicht mehr fürchten müssen. Denn wenn wir sagen, ich habe Panik, ich kann nicht mehr weiter, ist er dabei und sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Dass wir jetzt in seiner rechten Hand sind, hat aber auch Auswirkungen auf uns. Denn die rechte Hand steht für Aktivität, für Tat, für Handeln in Kraft. Also heißt es, Christus ist aktiv und nicht passiv. Er arbeitet an seinem Reich. Er arbeitet mit seiner rechten Hand. Also mit und durch uns. Da wirkt er an seinem Reich. Wir sind eigentlich so wie lebendige Bausteine, die er zusammensetzt. Und so sollen wir es, sein Wort aufnehmen und weitergeben. Wir sollen von dem Wort durchdrungen werden. Und dieses Wort ist ja auch so durchdringend und wunderbar. Und das sollen wir eben weitergeben. Wir sollen wundersam sein, damit andere Menschen durch unsere Art, durch unser Sein, durch unser Christsein auf den wunderbaren Jesus Christus hingewiesen werden. Und dann auch eine wunderbare Begegnung mit ihm erleben dürfen.